Heute darf ich vom Franziskanerkloster in Deutschland in Waldbreitbach mit der Schwester Dorothea Maria ein Interview führen über ihre Berufungsgeschichte. Sie hat im Mai von dem Jahr die erste Professur abgelegt und ich freue mich jetzt sehr auf das Interview mit der Schwester Dorothea Maria.
Und mein Name ist Andrea Marti.
Und in diesem Sinne möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen bei Radio Maria.
Ich begrüße die Hörer von Radio Maria und wünsche einen gesegneten Tag.
Liebe Schwester Dorothea Maria, Sie haben in diesem Jahr die erste Professur abgelegt. Wie sind Sie dazu gekommen?
Also das ist ein sehr langer Weg. Ich habe meine Kindheit in der DDR verbracht, in Mecklenburg. Ich bin in einer katholischen Familie groß geworden, war aber als Kind nicht getauft. Ich habe meine Taufe und die Taufvorbereitung mit 23 gemacht und war sehr eng mit meiner Gemeinde verbunden. Einmal die Gemeinde vor Ort bei meinen Eltern in Mecklenburg, aber auch in Hamburg, wo ich gearbeitet habe, habe ich sehr viel Freude in der Gemeinde empfunden. Und weil für mich das nie alles war, sondern eine Sehnsucht einfach in mir wuchs, die nicht kleiner wurde, habe ich mich auf den Weg gemacht und geschaut, was diese Sehnsucht ist. Und ich konnte mir das lange nicht erklären. Ich hatte auch nicht so viel Erfahrung mit Ordensleuten. Aber irgendwann ist für mich klar gewesen, dass das der Weg in einen Orden ist. Und damit fing der Weg dann eigentlich an. Also wirklich sich aufmachen, Sehnsucht spüren, suchen, wo führt mich meine Sehnsucht hin, wer ruft mich. Und zu schauen, wo kann mein Platz in der Welt, aber auch mein Platz im Glauben sein. Ja, und so bin ich nach Waldbreitbach gekommen. Es waren viele Wege, die dahin geführt haben, viele Abzweigungen, die vorher noch waren, die mich auch in andere Orten hineinschauen ließen. Aber in Waldbreitbach, da ist der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich geborgen fühle und wo ich denke, dass das mein Platz ist.
Was ist Ihr angestammter Beruf?
Mein angestammter Beruf ist die Industriekauffrau. Ich habe dann eine Weiterbildung fürs Controlling gemacht, für die Personalkauffrau. Und ich habe in Würzburg im Fernstudium noch Theologie studiert. Ich habe in Hamburg an der Uni noch ein paar Semester für das Alte Testament belegt. Und in Fallenda habe ich ein Semester lang auch noch Ethik hören dürfen.
Das heißt, Sie sind relativ auch spät getauft worden. In diesem Zeitpunkt, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben, wie war die Reaktion?
Also ich kannte die katholische Kirche vorher schon durch meine Familie und ich hatte auch schon lange vor meiner Taufe Kontakt zur katholischen Kirche. Die Reaktion im katholischen Umfeld, also im Umfeld der Gemeinde, war nicht so groß zu unterscheiden von dem Umfeld, der nicht aus der Kirche kommt. Und meine Eltern waren über meine Taufe sehr erfreut, weil sie wollten damals, als ich eben Kind war, dass ich ganz bewusst mich zu meinem Glauben bekenne und es meine Entscheidung ist, dass ich getauft werde. Bei meiner Schwester hatten sie das noch entschieden. Die ist älter als ich. Da haben sie gesagt, sie wird getauft und die ist als Baby getauft worden. Aber bei mir und meinem Bruder hatten sie dann gesagt, nein, sie werden das selbst entscheiden.
Also das heißt, Sie sind in einem katholischen Umfeld aufgewachsen. Sie sind geprägt worden vom Glauben. Aber die Entscheidung für eine Taufe haben Sie ihnen überlassen.
Genau. Also ich habe auch schon mit 10 Jahren die Bibel gelesen. Ich habe Fragen an meinen Vater gestellt. Wir haben Tischgebete gehabt. Ich habe mein Abendgebet gehabt. Also ich glaube, so unterschiedlich zu einem anderen katholischen Aufwachsen ist es nicht gewesen.
Wie hat sich Ihr Leben nach dieser Taufe verändert?
Ich würde gar nicht so sagen, dass es sich verändert hat, sondern bestätigt. Also die Sehnsucht nach Gott, die gibt es schon mein ganzes Leben. Und für mich war die Taufe der Punkt, wo ich endlich auch zur Kommunion gehen konnte, wo ich endlich auch den Leib Christi empfangen konnte. Und das war ein sehr erhebendes Gefühl für mich. Das war ja eine Anerkennung der Gemeinschaft der katholischen Kirche und eine Zugehörigkeit zu dieser großen Familie. Wichtiges Ereignis für mich.
Heißt das, dass Sie vor der Taufe diese Zugehörigkeit in dieser Ausprägung nicht so gespürt haben?
Ja, also es war zwar so, dass ich in der Gemeinde auch mitgemacht habe, dass ich auch im Chor mitgemacht habe, aber dieses wirklich, ich sehe das so ein bisschen wie, ja, wie ein nochmaliges Ja sagen zu mir, auch von der Gemeinde her. Was ja in der Tauffeier, wenn man als Erwachsener da ist, man ja dann auch selbst hört, weil die Gemeinde ja auch eine Antwort gibt. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn man einfach nur mit dabei ist.
Jetzt so retrospektiv, würden Sie das auch so handhaben, die Entscheidung zu überlassen dem Kind?
Ja. Also ich finde, ich würde es dem Kind überlassen, aber ich würde es nicht so spät machen, sondern ich würde intensiver mit dem Kind auch über den Glauben sprechen, was ja heute auch schon in der Schule passiert. Das gab es bei uns damals nicht, den Religionsunterricht. Und wenn dann Fragen aufkommen und das Kind einfach auch schon etwas mehr versteht, so mit 10 Jahren vielleicht, dass es diesen Weg dann für sich gehen kann.
Dann, Schwester Dorothea Maria, haben Sie sich entschieden, ins Kloster zu gehen. Was war ausschlaggebend für diesen Entscheid?
Ausschlaggebend? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, richtig festmachen kann ich das nicht. Ich weiß, dass ich als Kind schon mal den Wunsch hatte, dass ich in ein Kloster gehen möchte und dass dieser Wunsch immer wieder aufgeblitzt ist in meinem Leben. Und als ich endlich den Mut gefasst hatte, zu meiner Sehnsucht zu stehen, ich glaube, das war die Entscheidung, Ja zu sagen und zu sagen, ja, ich folge dem Ruf, den ich spüre. Es war ein Bibeltext, den ich als Lektor gelesen habe, vom Samuel. Als ich diesen Text gelesen hatte in der Messe, da war für mich klar, und jetzt gehe ich meinen Weg und versuche, dass es mein Weg ist, also schaue, ob es mein Weg ist.
Sie haben erwähnt, dass immer wieder diese Blitze gekommen sind, aber dann für einen Entscheid doch einfach zu wenig Mut vorhanden war. Wann sind diese Blitze gekommen? In welchen Momenten? In welchen Situationen?
Also eigentlich immer in den Situationen, wo ich über mein Leben nachgedacht habe. Ich komme aus einem wirtschaftlichen Beruf und immer an den Punkten, wo es dann war, also es war einmal in der Schule, in der Abschlussvorbereitung für das Abitur, wo es dann darum ging, ja, was kann ich mir dann noch vorstellen? Die Bewerbungsgespräche waren schon alle passiert. Aber da war auch die Idee, ja, ich könnte ja auch in einen Orden eintreten. Damals habe ich mich allerdings ein bisschen für verrückt gehalten, weil ich gedacht hatte, dass ich vielleicht nur Angst vor dem Berufsleben habe. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will mein Berufsleben auch leben, auch die Ausbildung haben Und als ich dann im Berufsleben stand und immer wieder neu geguckt habe, in welche Richtung es gehen kann, kam auch immer wieder dieser Punkt, wo es darum ging, eigentlich möchte ich in einer Gemeinschaft leben. Nicht so sehr in einer Familie, das war für mich auch mal ein Thema als Jugendliche, wo ich überlegt habe, naja, vielleicht möchte ich aber eine Familie haben, einen Freund haben, einen Ehemann. Das hat sich für mich nicht bestätigt. Und so kamen dann diese Blitze immer an den Punkten, wo ich reflektiert habe, wo mein Weg hingehen kann.
Schwester Dorothea Maria, als Sie diesen Weg dann mit Jesus Christus gingen, wie war die Reaktion von Ihrem Umfeld?
Also das möchte ich ein bisschen differenzieren, weil ich denke, dass Jesus Christus immer seinen Weg mit uns geht. Aber als der Weg in den Orden ging, also klar war, dass ich in einen Orden eintrete, war erstmal ganz große Verwunderung. Weil meine Freunde konnten damit gar nichts anfangen. Es gibt viele Freunde von mir, die nicht glauben oder besser gesagt nicht an die katholische Kirche oder die evangelische Kirche glauben. Und meine Eltern haben sich eigentlich auch gewünscht, dass sie von mir Enkelkinder bekommen werden und waren dann am Anfang nicht sehr glücklich damit.
Sie haben sich für einen Franziskanerorden entschieden. Da ist in dem Sinn die vollkommene Armut großgeschrieben, so wie es auch der heilige Franziskus getan hat, dass er seine Gewänder zurückgegeben hat an seinem Vater und mit vollkommener Armut in den neuen Weg oder ins neue Leben eingestiegen war. Was bedeutet jetzt das für Sie?
Bei mir hat die Armut nicht nur mit Franziskus zu tun, sondern auch mit unserer Stifterin, der seligen Mutter Rosa. Für uns ist es dieses für die Armen da zu sein. Das muss nicht unbedingt immer ein materiell Armer sein. Ich kenne Brasilien ein bisschen und ich weiß, dass Armut in Brasilien viele Gesichter hat. Und es kann sein, dass für uns aus europäischer Sicht ein Armer vor mir steht, der völlig glücklich ist, völlig mit sich im Reinen. Ich meine, dass Armut immer zwei Seiten hat. Es ist die materielle Armut und es ist die geistige Armut. Und ich bin der Meinung, dass wir für beide Seiten da sein müssen. Einmal für diejenigen, die in wirtschaftlicher Not sind, die nicht wissen, wie sie ihr Leben noch gestalten können, weil es ihnen an materiellen Dingen fehlt. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir für die da sein müssen, die eine Sehnsucht spüren und mit dieser Sehnsucht nicht umgehen können, überhaupt nicht wissen, was diese Sehnsucht ist und vielleicht in Depressionen verfallen oder in Teilnahmslosigkeit, weil sie das so für sich nicht führen können. Und weil ich diese Hilfe für mich immer wieder gespürt habe, gehört das zu meiner Armut mit dazu. Also für mich ist es einmal dieses, ich habe selbst kein Eigentum. Mein Eigentum teile ich mit vielen Schwestern, mit vielen Mitschwestern. Aber es gehört für mich dazu, das, was ich habe, als Geschenk anzunehmen. Also es ist nicht meins, es ist mir geschenkt. Und damit habe ich auch die Verpflichtung oder spüre ich die Verpflichtung, damit verantwortlich umzugehen. Und auf der anderen Seite an diesem nicht festzuhalten, sondern dass ich es auch weitergeben kann. Sei es an Mitschwestern, sei es an andere, sei es unterstützend für jemand Persönlichen. Es in Gemeinschaft zu tragen, in Gemeinschaft etwas aufzubauen und in Gemeinschaft auch die Grenzen anzuerkennen. Es gibt immer mehr Orden, die eigentlich auch ihre Grenzen spüren und mit ihren Grenzen leben müssen. Und ich denke, das gehört auch zu unserer Armut.
Das ist ja wahrscheinlich nicht sehr einfach, wenn Sie Controllerin sind, wo sehr stark mit Geld, mit finanziellen Ressourcen managen müssen. Können Sie hier einfach ein Beispiel machen, wie Sie das integrieren in Ihren Alltag?
Also ich bin zurzeit nicht als Controllerin tätig. Ich arbeite in der Verwaltung. Aber da ist es ganz wichtig, es ist nicht mein Geld, mit dem ich hier arbeite, sondern ich arbeite für die Menschen in den Einrichtungen, dass sie ihr Auskommen haben, ihr Brot haben. Und wenn ich mir das ganz bewusst mache, dann weiß ich auch, wofür ich das tue. Es ist nicht immer einfach in diesem Beruf, auch als Ordensschwester nicht, weil einige Entscheidungen, auch Konflikte in mir heraufberufen, die der Betrieb trifft oder das Krankenhaus. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer den Dienst an den Mitarbeitern, den Dienst an den Patienten, die kommen, die auch versorgt sein wollen, die ihre Gesundheit wiederherstellen möchten. Und dann geht das, dann kann ich das so auch annehmen.
Sie haben erst kürzlich die erste Profess abgelegt. Können Sie das kurz schildern, wie so ein Weg ins Kloster aussieht?
Also bei mir war es so, dass ich den Orden schon etwas kannte, also den Orden von Waldbreitbach, bevor ich hier angefragt habe. Ich habe Wochenenden hier verlebt, ich habe Urlaubstage gemacht und habe mich einfach sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich einfach Schwestern gefragt, wie es denn weitergeht, wie der nächste Schritt sein kann. Und da war eine Schwester, die mich begleitet hat. Und die hat mir dann gesagt, dass ich um die Bitte in die Aufnahme in die Kandidatur schreiben kann und das mit der Generaloberin bespreche. Und das habe ich dann getan. Und in dieser Zeit der Kandidatur war ich immer noch viel unterwegs. Ich habe noch in Hamburg gearbeitet und bin dann zu Treffen immer noch hier nach Waldbreitbach oder nach Koblenz gefahren, um den Orden besser kennenzulernen, um auch die Aufgabengebiete kennenzulernen, die der Orden hat. Das Gebetsleben im Orden, etwas von der Struktur zu erfahren. Und als es dann nach 9 Monaten so in etwa, habe ich dann auch nochmal intensivere Gespräche gehabt, ob es dann auch in dieses Postulat gehen kann, ob ich diesen Wunsch spüre. Und ich habe ihn sehr stark gespürt. Und habe dann Exerzitien gemacht und habe in diesen Exerzitien meine Bitte um Aufnahme ins Postulat geschrieben. Die Postulatszeit war bei uns, bei mir, sehr mit Aufgaben im Orden, aber auch in verschiedenen Konventen bestückt. Und ich habe Praktikas gemacht, einmal in einem Krankenhaus, an der Krankenhauspforte, wo ich in einem anderen Konvent mitgelebt habe und bin so dann auch im Unterricht, ja, kann man Unterricht sagen, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, also in dem Hinführen zum Orden werden wir auch noch ausgebildet. Also lernen wir die Ordensstruktur nochmal genauer kennen, lernen wir die Kirchenstruktur nochmal genauer kennen, das Gebetsleben in den verschiedenen Facetten. Und in diesem Miteinander, auch mit dem Ausbildungskonvent, wurde ich sehr gut geführt und habe mich auch innerlich dazu bereit gefühlt, in das Noviziat zu gehen. Und dann war es wieder dran, eine neue Bitte zu schreiben, mit der Generaloberin zu sprechen, dass ich das Noviziat beginnen kann. Das war dann für mich ein sehr großer Schritt, der mir viel bedeutet hat, weil ich dann auch meinen Schwesternamen bekommen habe. Und Das erste Jahr bei uns im Noviziat ist das kanonische Jahr, das kirchenrechtlich vorgeschrieben ist, in dem man mehr im Ausbildungskonvent präsent ist. Und für mich war das auch so ein Stück, ja, jetzt habe ich einen Ort, wo ich wirklich bin. Und dort wurde auch der Prozess nochmal intensiver begleitet, dieses, wie fühle ich mich im Orden, was ist meine Vision, was ist mein Zukunftsdenken, wie geht es mir mit Gott in diesem Konvent, in diesem Orden, in meinem Orden. Und nach dem kanonischen Jahr geht es bei uns in ein Praktikumsjahr. Da bin ich nach Trier gekommen, in einen anderen Konvent, und habe dann im Krankenhaus in Trier-Ehrang in der Verwaltung gearbeitet. Und zwar eher in einem Praktikum, also in jede Abteilung der Verwaltung kennengelernt im Krankenhaus. Und dann in der Gemeinde schon mitgelebt, mitgearbeitet. Und habe dann für mich dann auch die Möglichkeit gehabt zu schauen, ist das ein Leben, was ich leben möchte? Kann ich mir das so vorstellen? Und zum Ende des zweiten Noviziatsjahres habe ich dann die Bitte für die Profess gestellt. Für mich war das ein großes Ereignis. Einmal, weil unsere Generaloberin, die Schwester Basina, kurz nach der Profess dann ihr Amt als Generaloberin niedergelegt hat, weil ihre Amtszeit schon vorüber war. Und auf der anderen Seite, weil es für uns mit diesem Generalkapitel nach der Profess auch nochmal in einen Weg geht, den wir ja vorher nicht sehen können. Also wir wissen vorher nicht, wer gewählt wird, wer neue Generaloberin wird. Und ich wusste auch noch nicht, in welchem Beruf ich arbeiten werde, in welchem Konvent ich leben werde. Und das war etwas mit großer Spannung, Vorfreude und auch Neugier. Und da muss ich ehrlich sagen, auch ich als Ordensschwester, mit der Geduld tue ich mich manchmal sehr schwer. Aber ich bin eigentlich ruhig in die Profess gegangen, auch ruhig in das Generalkapitel und ja, befinde mich jetzt in meinem ersten Jahr nach der Profess, in meinem Beruf, den ich jetzt erst einmal ausüben darf und in einem Konvent, der in der Nähe von dem Krankenhaus ist, wo ich arbeite. Oder besser gesagt, ich arbeite ja nicht direkt im Krankenhaus, also in der Nähe von meiner Arbeitsstätte. Und ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt, weil ich ganz neu in diesem Konvent bin.
Schwester Dorothea Maria, das heißt, Sie haben sich für 3 Jahre verpflichtet mit dieser ersten Profess.
Ja.
Und Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie ein Bitt schreiben für die Profess einreichen mussten. Wie sieht so etwas aus?
Also das ist auch, also bei uns ist es so, dass es einmal die Bitte, ganz speziell die Bitte ist, aufgenommen zu werden, diese Profess ablegen zu dürfen und dass man auch seinen Weg im Orden nochmal mit hineinbringt. Also wie ging es mir in der Kandidatur, im Postulat, im Noviziat, was ist in mir gewachsen, wo ist meine Sehnsucht? Und so sieht jedes Bittschreiben anders aus. Es ist einfach ein sehr persönliches Schreiben der Schwester, die diese Bitte stellt. Ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es waren 3 Seiten, 3 DIN A4 Seiten, die ich geschrieben habe. Es gibt Schwestern, die können sich viel kürzer fassen, die können ihre Sehnsucht und ihren Weg mit wenigen Worten beschreiben. Das geht mir so nicht.
Schwester Dorothea Maria, leider können wir Sie jetzt nicht sehen am Radio, aber können Sie über Ihre Kleidung auch etwas uns mitteilen?
Ja, also wir sind ein Orden, die Waldbreitbacher Franziskanerin, die sowohl einen Habit trägt und andere Schwestern gehen in Zivil. Meine Mitschwester, die vor mir die Profess versprochen hat, die ist in Zivil. Das heißt, sie hat Blusen, Hosen, Röcke. Ja, ich bin die meiste Zeit in Habit und Schleier unterwegs, weil es für mich ja auch nochmal ein Gefühl des Zuhauses darstellt. Mein Habit ist grau in der Woche und nach der Profess habe ich einen schwarzen Schleier bekommen. Mein Habit am Wochenende ist braun. Also am Sonntag tragen wir den braunen Habit, das ist unser Festhabit, der auch nochmal auf das Franziskanische hinweist. Auch nochmal als Zeichen des Franziskanischen trage ich ein Tau. Ich habe noch nicht unser Ordenskreuz. Das bekomme ich erst zur ewigen Profess. Und das begleitet mich ja die ganze Zeit, ob ich nun im Habit bin oder wenn ich zum Sport gehe, in Sportsachen. Also mein Tau ist immer bei mir.
Als Sie die erste Profess abgelegt haben und über Sie auch gebetet wurde, was haben Sie gespürt in diesem Moment?
Also als ich meine erste Profess versprechen durfte, habe ich danach den Segen des Generalrates erhalten. Eigentlich schon davor in der Laudes. Und ich war sehr aufgeregt am Morgen, aber als ich in die Laudes gegangen bin und die Schwestern segnend die Hände über mich gehalten haben, da war so etwas von Friede, von Gehaltensein in mir, dass es mir richtig gut damit ging. Und ja, das war für mich auch dieses Gefühl, jetzt bin ich in dieser Familie angekommen. Also ich habe mich schon vorher so gefühlt, dass es mein Orden ist, dass es meine Mitschwestern sind. Aber dieser Segen direkt vor der Profess hat mir sehr viel Halt gegeben. Und ehrlich gesagt war das sehr wichtig für mich, weil danach meine Knie nicht mehr so gezittert haben.
Wer ist für Sie Familie, Ihre leibliche Familie oder die Gemeinschaft?
Das gehört für mich und bei uns im Orden zusammen. Das geht auch auf unsere Stifterin zurück, die Mutter Rosa. Die hat sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass wir eine leibliche Familie haben und eine geistige Familie. Meine Eltern sind mir sehr wichtig. Sie haben mir das Leben geschenkt, sie haben mir mein Leben als Kind, als Jugendliche ermöglicht, haben mich geleitet. Und meine Schwester und mein Bruder sind mir auch wichtig, weil sie einen langen Teil meines Weges mitbegleitet haben. Und so ist es auch mit den Mitschwestern. Also sie sind mir wichtig, aber ich weiß, wenn jemand in meiner Familie krank ist, also wirklich krank ist, dann werde ich nach Hause fahren. Und das ist bei uns auch möglich. Und genauso ist es dann auch, wenn ich weiß, dass einer Schwester es sehr schlecht geht, dann und ich habe eine gute Beziehung zu ihr, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, sie nochmal zu sehen und mit ihr zu sprechen und zu schauen, ob ich ihr etwas Gutes tun kann.
Nach diesen spannenden Ausführungen über den Glaubensweg, über die Berufung von Schwester Dorothea Maria, möchte ich eine Musikpause machen.
Herr, ich komme zu dir. Und ich steh vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinem Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Vertrauen will ich auf dich schauen.
Nach dieser wunderschönen Musikpause bin ich gespannt auf die weiteren Ausführungen über den Berufungsweg von der Schwester Dorothea Maria aus Deutschland vom Kloster Waldbreitbach. Eingangs haben Sie erwähnt, dass Sie verschiedene Klöstergemeinschaften geprüft haben. War das denn auch entscheidend, dass Sie sich für diesen Orden entschieden haben?
Ich habe viele verschiedene Richtungen auch kennengelernt, Dominikanerinnen, Missionsorden, Benediktiner, Karmeliten. Und die Entscheidung für Waldbreitbach, das war eine reine Herzensentscheidung. Das war die Entscheidung, ich fühle mich dort wohl und ich spüre, dass das mein Orden sein kann. Und auf diesem Hintergrund dieses mich fragen, Herr, weiß ich den Ort? Kannst du mir sagen, was der Ort ist? Und diese Unsicherheit, ich bekomme keine klare Antwort. Also ich bekomme niemanden, der vor mir steht und sagt, das ist jetzt dein Orden. Habe ich versucht, immer mehr in mich hineinzuhorchen und zu gucken, was sagt mein Herz, was sagt mein Körper. Und so ist die Entscheidung gefallen.
Können Sie ein kurzes Porträt über die selige Rosa Flesch machen?
Ja, unsere Mutter Rosa ist in einer armen Familie groß geworden, in einer Ölmüllerfamilie. Sie ist geboren in Fallendar und der Vater hat schon sehr früh seine Frau verloren, weil er schon zwei Kinder hatte, hat er dann relativ schnell versucht, eine Ersatzmutter zu haben, die auch für die Kinder da sein kann. Und so hat Mutter Rosa dann eine Stiefmutter bekommen. Mutter Rosas Leben war immer davon begleitet, dass sie auch für Gerechtigkeit eingestanden hat, schon als kleines Kind. Und sie hatte schon sehr früh auch diese Vision eines Klosters, wo sie aber noch nicht wusste, dass es ihr eigenes Kloster sein wird. Sie hatte einen sehr tiefen Glauben und war auch mit Franziskus sehr eng verbunden. Alleine schon, weil der Vater auch mit ihm verbunden war. Und sie hat eine lange Zeit in Waldbreitbach unten in der Kreuzkapelle gewohnt, in einer Klause mit schon Gefährtinnen, wo sie sich um Kranke gekümmert hat, um Waisenkinder. Sie hat in der Schule Unterricht gegeben für Näharbeiten, für ihr Arbeiten, mit denen man Geld verdienen konnte. Und sie hat immer schon, auch als Kind, Heilkräuter gesammelt und hat diese zu einem Apotheker gebracht. In ihrem Leben war sehr tiefes Vertrauen wichtig, was sie immer gebraucht hat, und sie hat viele verschiedene seelsorgliche Begleiter gehabt, die ihr auf ihrem Lebensweg geholfen haben. Als sie dann den Orden gegründet hatte, wurde oben auf dem Berg in Waldbreitbach das erste Mutterhaus gebaut, das auch ein Hospital war. Und später wurde dann das Mutterhaus gebaut, das jetzt existiert. Mutter Rosa ist an sich eine Selige, die ein schweres Leben hinter sich hatte. Sie hat den Orden in den Kinderschuhen begleitet und wurde, als ihre Zeit als Generaloberin um war, nicht mehr gewählt. Sie wurde verleugnet von der Gemeinschaft und hat als Unbekannte praktisch im Orden gelebt, weil die neue Generaloberin nicht wollte, dass die jungen Schwestern etwas von ihr erfahren. Aber die Leute in Waldbreitbach, einige Schwestern und auch einige Novizinnen, haben trotzdem von ihr Hilfe erhalten, haben von ihr Zuspruch erhalten. Und Mutter Rosa hat lange Zeit als Gartenschwester dann auch noch gearbeitet. Und mit ihrem Tod ist der Bann des Schweigens gebrochen. Also es waren so viele auf der Beerdigung, was eigentlich auch ein Zeichen schon ist, dass man so etwas nicht verstecken kann.
Ihre Klostergemeinschaft, wie groß ist sie und haben Sie noch weitere Häuser in Deutschland?
Also wir haben viele, viele Konvente. Wir sind noch knapp 300 Schwestern. Wir sind also einmal in Waldbreitbach, auch in Hausen, da haben wir ein Altenheim. Wir sind in Neuwied, in Trier, in Koblenz, im Saarland. Also wir in Bonn sind Schwestern, wir haben viele Konvente. Wir haben aber auch Konvente in den Niederlanden, wir haben noch 2 Konvente in den USA und wir haben Konvente in Brasilien.
Franz von Sales verlangt, dass Geist und Körper von Zeit zu Zeit Entspannung bekommt. Und wie stellen Sie das sicher, Schwester Dorothea Maria?
Das war unserer Mutter Rosa auch schon sehr wichtig. Und die hat damals dafür gesorgt, dass die Schwestern auch Zeit für sich haben. Ich stelle das für mich so sicher. Ich habe einmal im Monat suche ich mir einen Tag, an dem ich einen stillen Tag für mich lebe, an dem ich für mich meditiere, für mich auf die Zeit schaue, die zurückliegt, auf die Zeit schaue, die vor mir liegt. Abends bei uns in der Gemeinschaft schauen wir, dass wir etwas tun, was uns gut tut, also ob wir sprechen oder ob wir einen schönen Film gucken oder einfach beieinander sind. Und am Wochenende, an einem Tag am Wochenende, schaue ich auch, dass ich nochmal für mich so einen Tag habe, in dem ich in mir aufräumen kann.
Schwester Dorothea Maria, ich habe gesehen, dass Sie auch eine Vorliebe für Ihr Kanu haben. Kommt das dann auch zum Tragen, so als Ausgleich?
Heute nicht mehr. Das Kanu ist ein sehr wichtiges Relikt aus meiner Jugendzeit und auch aus der späteren Zeit in Hamburg. Da war es möglich, Kanu zu fahren. Hier in Neuwied, wir haben den Rhein, der ist einfach zu schnell fließend. Ich nutze heute dann eher die Möglichkeit, zu laufen. Das Kanu wird mir wahrscheinlich eher dann für den Urlaub bleiben.
Wie verbringen Sie Ihren Urlaub?
Ich versuche, meinen Urlaub mit der Familie zu verbringen. Ich habe das auch sehr gerne mit meiner Oma getan, bevor sie gestorben ist. Jetzt ist es so, dass ich schaue, dass ich es gut aufteile zwischen meinen Eltern und meiner Schwester. Und ich versuche auch immer einen Teil des Urlaubs zu gucken, dass ich den mit einer Mitschwester verbringen kann. Das heißt, also einmal mit meinen Eltern bin ich an der Küste, bin ich in Mecklenburg. Wenn ich bei meiner Schwester bin, bin ich in Hannover. Und den restlichen Urlaub, dann muss ich immer mal schauen, wo wir hinfahren, ob wir an einem Konvent zum Beispiel in Adenau fahren oder ob wir woanders hinfahren. Das ist, das wird dann gemeinsam geschaut.
Langsam neigen wir uns am Ende vom Interview zu. Sie haben eingangs erwähnt, dass Geduld so nicht unbedingt Ihre Stärke ist. Und ich denke mir, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben damit zu kämpfen, mit dem Thema Geduld. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und was könnten Sie mit Ihrer Erfahrung uns mitgeben?
Also ich habe leider die Erfahrung gemacht, wenn mir die Geduld geplatzt ist, ist das nie gut gewesen, weil einige Prozesse reifen müssen, bevor Entscheidungen fallen können. Was mir geholfen hat, ist nochmal genau über die Situation nachzudenken, in der ich so ungeduldig bin und zu schauen, was mich ungeduldig macht, ob es Unsicherheit ist, wie es weitergehen kann oder ob es einfach Neugier ist. Neugier an sich ist ja nicht schlimm, aber einiges erfährt man einfach erst, wenn es dran ist. Und dann ist es auch schon mal wichtig, die Ungeduld zur Seite zu legen, sich abzulenken oder nochmal, etwas anderes im Versuchen im Kopf zu bearbeiten. Oder auch mir hilft Musik sehr dabei, wenn ich Musik höre oder einen Chor höre, speziell mit mehreren Stimmen, kann ich mich sehr gut im Hier und Jetzt einfach wiederfinden, ohne groß über die Zukunft danach zu denken.
Schwester Dorothea Maria, habe ich jetzt etwas im Rahmen des Interviews nicht erwähnt, wo Sie doch sagen möchten?
Also was ich schon noch erwähnen möchte, ist, dass ich den Orden als Gemeinschaft wähle, weil viele Schwestern füreinander da sind. Sei es im Gebet, sei es auch wirklich im Nachfragen, im Füreinander-Dasein. Und dass ich sehr großen Respekt habe vor denen, die eine Familie wählen, die sich ja finden, die Kinder bekommen und diese große Verantwortung tragen, den Kindern eine gute Zukunft zu bereiten. Das wollte ich gerne noch erwähnen.
Danke vielmals, Schwester Dorothea Maria. In diesem Sinne möchte ich mich für das sehr spannende Interview mit Ihnen und Glaubenszeugnis bedanken und auch, dass Sie uns überhaupt Einblick in Ihr Leben ermöglicht haben. Ich wünsche Ihnen und auch Ihrer Gemeinschaft von Herzen, dass Sie weiterhin von Gott geführt werden und im kommenden Abschnitt vom Juniorat auch viel Gottesgnade und einfach auch viel Freude auf diesem Weg mit Jesus Christus. Danke vielmals.
Ich danke Ihnen auch für dieses nette Interview und ich hoffe und bete um den Segen für Sie und auch für das Radio Maria.
In diesem Sinne möchte ich das Interview mit einem Gesang enden, und zwar die Schwester Dorothea Maria hat mir eingangs erwähnt oder hat mir verraten, dass sie gerne Popmusik, etwas Modernes hat, und in diesem Sinne möchte ich das auch so beenden.
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Groß sein